SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Herzlich willkommen. Dass junge Menschen sich für Geschichte interessieren, ist eher ungewöhnlich und dass sie für dieses Interesse auch noch viel Freizeit investieren, umso mehr. Vier junge Frauen aus Landau in der Pfalz haben das getan und für ihr Engagement wurden sie schon von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Pfalz ausgezeichnet. Unser Reporter Thilo Eickhoff hat zwei von ihnen getroffen.
Inzwischen haben Sophie und Carlotta das Abi erfolgreich hinter sich gebracht. Dieser Sommer ist also ihr letzter vor dem Studium.
Ja, aktuell ist jetzt gerade die Phase, in der ich mich bewerbe für Studium, dann im Wintersemester Politikwissenschaften.
In ihrer Schulzeit waren sie und ihre Mitschülerinnen Julia und Lilly Teil der Arbeitsgemeinschaft Jüdisches Leben am Max-Lehvogt-Gymnasium in Landau. Der Grundgedanke? Den Dialog zu suchen zwischen den Generationen und zwischen den Religionen.
Es ging darum, jüdische Mitbürger zu interviewen. Und wir haben eben die jüdische Gemeinde in Kaiserslautern interviewt.
Vier ältere Mitglieder, die dort eben über ihr Leben erzählt haben, auch in Bezug auf Antisemitismus und Diskriminierung. Sie waren sehr herzlich, sie haben sich über uns gefreut, dass wir in Austausch mit ihnen treten und haben auch viel, viel erzählt von sich aus. Ja, daraus ist einfach ein tolles Gespräch entstanden.
Wir treffen uns auf dem Landauer Friedhof. Ein weiterer Teil ihrer Arbeit bestand nämlich darin, sich um jüdische Gräber zu kümmern und ihrer Geschichte nachzuspüren. Und schon der Weg zum jüdischen Teil des Friedhofs zeigt, wie viel die beiden mehr wissen als ich.
Also eigentlich müssten wir jetzt, wenn Sie als Mann mitgehen, auf den jüdischen Friedhof eine Kippa tragen.
Soweit habe ich nicht gedacht.
Habe ich auch nicht dran gedacht, hätte ich Ihnen ja sagen können.
Kein Problem, wir improvisieren mit einem Tuch. Man sieht den Grabsteinen die Jahrzehnte an. Sie stehen unter Bäumen, zwischen Moos und Unkraut und Gras. Einige sind umgekippt, andere neigen sich schon bedenklich.
Bei den jüdischen Gräbern ist es so, die bleiben auf ewig quasi bestehen. Das sieht man ja auch hier vorne, dass sehr viel auch versunken sind, zugewuchert sind. Und das ist eben sehr besonders und auch anders, als wir das handhaben.
Vor einem Grab bleiben wir stehen. Ein großer dunkler Stein, darauf die Namen verschiedener Generationen. Der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 1942.
Das war das Grab von der Familie, über deren Leben und die Recherche betrieben haben. Die Familie Frank, Eugen Frank und Else Frank sind die Eltern von Henry Frank, der in die USA fliehen konnte, während seine Eltern in Auschwitz ums Leben gekommen sind, ermordet wurden.
Es ist den vier Frauen tatsächlich gelungen, den Weg des Sohnes, des Überlebenden, weiter zu verfolgen, bis nach Amerika.
Er ist inzwischen verstorben, ich glaube im hohen Alter auch. Aber wir haben Kontakt indirekt zu der Familie auch noch gehabt und haben Briefe übersetzt von den Eltern an den Sohn. Ja, also es war schon, also jetzt sehr krass, dass es jetzt tatsächlich Worte sind von einer Mutter, die in Todesangst an ihren Sohn schreibt, in der Hoffnung hier rauszukommen, wo man dann weiß, letztendlich haben sie es nicht geschafft. Das war schon bedrückend auch.
In wenigen Monaten werden die beiden ihr Studium antreten. Was nehmen Sie mit aus diesem letzten Kapitel Ihrer Schulzeit?
Als wir mit der Recherche angefangen haben, haben wir nie gedacht, dass es so weit kommen würde, dass wir vielleicht irgendwann mal sowas wie eine persönliche Bindung spüren zu dem, was wir hier untersuchen. Sehr beeindruckend, finde ich, und auch sehr wichtig.
Vor allem auch wegen der Geschichte, dass halt die Gräueltaten der Nationalsozialisten einfach nicht in Vergessenheit geraten dürfen und dass man da weiter halt aktiv gegen ankämpfen muss.
Vier junge Frauen aus Landau und ihr Engagement gegen das Vergessen. Unser Reporter Thilo Eickhoff hat mit zwei von ihnen gesprochen. Rund 5,5 Millionen Muslime leben in Deutschland. Trotzdem ist der Islam für viele immer noch eine unbekannte Größe. In der Regel funktioniert das Zusammenleben reibungslos, aber manchmal kommen dann doch Fragen auf, manchmal auch Konflikte. Um die gar nicht erst entstehen zu lassen, gibt es in Baden-Württemberg seit 2015 eine Islamberatung. Und die liegt in der Hand von Hussein Hamdan. Der Islamwissenschaftler hat über seine Erfahrungen jetzt ein Buch veröffentlicht. Herr Hamdan, Sie sind Muslim, arbeiten aber bei der Katholischen Akademie des Bistums Rottenburg-Stuttgart. Eine ganz besondere Kombi. Wie fühlt sich das für Sie an?
Nun, ich bin jetzt seit 11 Jahren an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart tätig und das ist eine besondere Kombination. Man wird da sehr oft drauf angesprochen. Ich glaube, das Besondere daran ist, dass man eigentlich lange Zeit für bestimmte Positionen katholisch sein musste. Bischof Gebhard Fürst hat sich aber für meine Einstellung entschieden. Von daher ist es auch eine besondere Anstellung. Ich muss Ihnen aber ganz ehrlich sagen, ich betrachte die Menschen jetzt nicht primär als Katholikinnen oder Protestantinnen oder Musliminnen, sondern als Individuen und komme damit auch sehr, sehr gut zurecht.
Wie reagieren denn Muslime, wenn sie erzählen, dass sie an der Katholischen Akademie arbeiten?
An der einen oder anderen Stelle ist es so, wenn man mich nicht kennt oder wenn man vielleicht die Arbeit der Akademie nicht kennt, also über Baden-Württembergs Grenzen hinaus, dann werde ich schon auch mal darauf angesprochen, ob ich nicht katholisch geworden bin. Da gibt es schon vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Skepsis. Vereinzelt entnehme ich aber auch etwas Neid. Aber ich möchte schon sagen, überwiegend habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht, ob das jetzt auf der katholischen Seite, auf der muslimischen Seite ist oder auch insgesamt bei vielen anderen Einrichtungen und Zielgruppen.
Sie sind Islamberater. Was heißt das konkret? Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus?
Wir haben in den Kommunen nicht nur ein oder zwei Moscheegemeinden, manchmal gibt es vier oder fünf. Wir haben in den Kommunen im Zusammenleben mit Musliminnen vor Ort viele Fragen. Und wir beraten vor allem kommunale Akteurinnen zu diversen Fragen des Zusammenlebens mit Musliminnen vor Ort. Das heißt, man kann uns anrufen, man kann uns anschreiben, wir fahren hin oder beraten auch inzwischen online und versuchen, Hilfestellungen zu geben und Handlungsempfehlungen zu formulieren für die Fragen, die dann in der jeweiligen Kommune anstehen.
Also Sie beraten vor allem Städte und Gemeinden, die Fragen zum Islam oder zu muslimischen Gemeinschaften haben. Gibt's da Themen, die immer wieder auftauchen?
Also das Hauptthema ist die Einordnung islamischer Gruppen. Wie können wir mit den verschiedenen islamischen Gruppen, die es gibt, in der jeweiligen Kommune umgehen? Wir bieten Hintergrundinformationen zu den Verbänden, die dort ansässig sind. Das ist zum Beispiel ein Thema, das jetzt in den weit über 200 Beratungen, die wir durchgeführt haben, fast in zwei Drittel aller Beratungen Schwerpunkt war. Oft geht es aber natürlich auch darum, dass die muslimischen Gruppen untereinander Probleme haben, dass die einen sich weigern, zum Beispiel zu einer Sitzung mit dem Integrationsbeauftragten oder mit der Verwaltungsspitze zu kommen, wenn andere eingeladen sind. Mhm. Und auch da werden wir gefragt, wie man natürlich mit solchen Situationen umgehen kann. Das Thema Moscheebau, islamische Gräberfelder, das sind ebenfalls Themen, die immer wieder angefragt werden.
In Ihrem Buch beschreiben Sie dieses Problemfeld islamische Verbände oder Moscheevereine auch ausführlicher. Da gibt es ja einige, die, ich sag mal, eher eine enge Verbindung zum Ausland haben, wie zum Beispiel die DİTİB oder zum Beispiel auch Milli Görüş. Wie lässt sich mit diesen Gruppierungen umgehen? Wozu raten Sie?
Bleiben wir vielleicht mal bei der DİTİB, weil das der Verband ist, über den in den letzten Jahren am häufigsten gesprochen wurde. Der DİTİB-Verband ist ja oder hängt an der türkischen Religionsbehörde. Und für uns ist immer ganz wichtig, dass wir sagen, wir müssen auch mit der DİTİB einen fairen Umgang finden. Mhm. Und wir raten auch immer, die kommunalen Zusammenhänge zu sehen. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, immer wieder darauf hinzuweisen, schaut euch die Musliminnen vor Ort an, ohne aber natürlich auch die schwierigen Themen, die damit verbunden sind, aus den Augen zu verlieren. Und deswegen ist es schon auch wichtig zu sagen, es geht hier auch darum, eigene Werte nicht aufzugeben. Und Fairness ist ein Wert, der einfach sehr, sehr wichtig ist. DİTİB hat auch einen fairen Umgang verdient, aber auch wir alle. Deswegen sollte sich auch der DİTİB-Verband Fragen stellen, die wir alle haben.
Sie haben jetzt schon ein anderes Problemfeld angesprochen, nämlich den Moscheebau. Da gibt es ja auch immer Streit oder Abstimmungsbedarf, wenn islamische Gemeinschaften eine Moschee bauen möchten, besonders wenn es um streng islamische Gruppierungen geht. Wie gehen Sie in einem solchen Fall vor?
Die Fälle sind immer sehr individuell. Beim Thema Moscheebau habe ich aber tatsächlich mir eine Devise zugelegt. Und zwar, dass ich sage, beim Thema Moscheebau sollten wir mal alle ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich finde, da reden wir oft zu emotional über diese Themen. Nicht jeder Moscheebau ist jetzt ein Schritt in die schleichende Islamisierung Deutschlands. Muslime haben ein Anrecht auf würdige Gebetsstätten. Und es ist wichtig, dass man da auch diese Anliegen berücksichtigt. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch mal ganz gut, wenn die muslimischen Gemeinden manchmal ihre Ansprüche, wenn es um die Höhe des Minaretts oder der Kuppel geht, ein bisschen überdenken würden. Das sind Reizthemen, die machen vielen Menschen in unserer Gesellschaft Sorgen, die werfen viele Fragen auf. Und da glaube ich, wäre es ganz gut bei einem Moscheebau, dass die muslimischen Gemeinden hier Informationsveranstaltungen durchführen und auch auf die Fragen der Bürgerinnen eingehen. Nicht jeder Bürger und jede Bürgerin, die eine kritische Frage stellt, ist sofort rechtsgesinnt. Bei diesem Thema wird mir das sehr, sehr schnell deutlich, in welche Kategorien wir Menschen oft dann einordnen. Es gibt Reizthemen, der Moscheebau gehört dazu. Und da ist, glaube ich, ein guter Dialog gefragt.
Ich habe so den Eindruck, dass Sie mit dieser sehr vermittelnden Position, die Sie da einnehmen, zumindest kommt es bei mir so an und auch im Buch machen Sie das ja immer wieder deutlich, dass Ihnen das sehr wichtig ist, da auch zu vermitteln, dass Sie mit dieser Position sehr oft zwischen allen Stühlen sitzen.
Sie haben recht, man bekommt auch immer wieder mal auch einen gewissen Frust ab oder eine gewisse Arroganz ab. Das ist nicht immer einfach, aber man lernt mit der Zeit dann damit auch umzugehen.
Ihr Beispiel hat immerhin Schule gemacht. Inzwischen gibt es auch in Bayern, Nordrhein-Westfalen eine solche Islamberatung. Machen Sie mal ein bisschen Werbung. Warum ist eine solche Islamberatung so wichtig?
Also ich kann jetzt sagen, nach 8 Jahren hat sich zumindest in Baden-Württemberg, aber auch in Bayern das Modell bewährt. Es gibt in den Kommunen sehr viele Fragen, die oft niemand beantworten kann. Und ich glaube, da füllen wir einfach auch eine Lücke. Ich merke einfach auch, es kommen immer mehr aktuelle Themen, zum Beispiel Umgang mit muslimischen Geflüchteten, Umgang mit muslimischen Kindern in Kindertagesstätten und andere Themen. Daher ist die Islamberatung eine gute Antwort auf viele Fragen.
Ihr Buch hat den Untertitel Erfahrungen, Herausforderungen, Orientierungen. Was ist für Sie die größte Herausforderung der nächsten Jahre, wenn wir über Islam in Deutschland sprechen?
Ich sehe zwei Herausforderungen. Innerislamisch, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass die großen Verbände vielleicht zur Einsicht kommen müssen, dass sie ihre Strukturen professionalisieren müssen, um als Partner auf Augenhöhe auch auf kommunaler Ebene fungieren zu können. Das würde den Muslimen das Leben einfacher machen, aber auch den Kommunen und vielen anderen Einrichtungen auch. Eine andere gesamtgesellschaftliche Herausforderung sehe ich in der immer vielfältiger werdenden Islamlandschaft, dass wir da bestimmte Entwicklungen einfach nicht aus den Augen verlieren. Es ist nicht mehr so wie vor 10 Jahren, dass wir 3, 4 große Islamverbände hatten und man hat sich entschieden, man spricht mit dem oder mit dem. Wir haben heute eine Reihe von Verbänden, Moscheegemeinden, wir haben viele Einzelinitiativen, gerade im Jugendbereich, im Frauenbereich. Und da den Überblick zu behalten, das, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Herausforderung, um dann perspektivisch zu sehen, mit wem können wir in welchen Themenbereichen dann auch zusammenarbeiten.
Man muss nicht unbedingt ein regelmäßiger Kirchgänger sein, um Kirchengebäuden im Urlaub etwas abzugewinnen. Wenn es draußen in der Stadt zu heiß ist, sind Kirchen gern genutzte Abkühlräume, aber auch Kunstschätze und Kirchenmusik ziehen viele Menschen an, die sich ansonsten nicht unbedingt als gläubig bezeichnen. Viele sind aber verunsichert, wenn sie vor einer Kirche stehen, weil sie nicht wissen, wie sie sich drinnen verhalten sollen. Michael Hollenbach mit einem kleinen Kirchenknigge.
Muslimische Gläubige waschen sich vor dem Moscheegebet die Hände, das Gesicht und die Füße. Betritt man eine katholische Kirche, hängt dort an der Wand ein Wasserbecken. Allerdings berührt man nur mit den Fingerspitzen das Wasser und bekreuzigt sich.
Es ist keine Reinigung, auch keine symbolische Reinigung, sondern eigentlich eine Bitte. Die Dinge, die mich belasten, mit denen ich hierher komme, dass Gott mich davon befreit.
Erläutert der katholische Priester Wolfgang Semmet die Funktion des Weihwasserbeckens. Oft wird auch in einer Kirche der Eindruck vermittelt, hier darf nicht geredet werden.
Ich finde es immer ganz merkwürdig, wenn man in eine Kirche kommt und alle sitzen da und als erwarteten sie ein Todesurteil. Das ist ja furchtbar. Natürlich nicht rumschreien, ist ja klar, aber sich normal leise zu unterhalten, ist vollkommen in Ordnung.
Findet die evangelische Militärseelsorgerin Alexandra Dirks. Und dann die Kleiderfrage. Was darf, was sollte ich in der Kirche tragen?
Männer tragen zum Beispiel keine Kopfbedeckung in der Kirche. Das ist schon ganz uralt so. Das ist ein Zeichen der Demut vor Gott.
Also sollten Männer auch ihren Sommerhut oder das Baseballcap absetzen. Bei Frauen war es zumindest früher genau umgekehrt. Das Tragen des Kopftuches galt als gottesfürchtig. Evelina Volkmann ist die Gottesdienstexpertin der Württembergischen Landeskirche.
Und auch, wie viel zeige ich jetzt von meinem Bauch? Also bauchfrei ist auch nicht so ganz die angemessene feierliche Kleidung.
Die Kleiderfrage wird da zur Gratwanderung.
Bei der Kleidung ist es nicht mehr so streng, wie manche kirchenfernen Menschen das vielleicht im Kopf haben. Also es ist durchaus auch erlaubt, Haut zu zeigen.
Auch wer mit Badelatschen und kurzer Hose ins Gotteshaus kommt, werde nicht rausgeworfen, versichert die Stuttgarter Theologin. Die Sitten sind nicht mehr so streng wie früher. Aber wie sieht es aus mit Essen und Trinken?
Ist nicht üblich.
Allerdings bei Jugendlichen würde man ein Auge zudrücken.
Unauffälligen Kaugummi kauen und es dann auch bitte nicht an die Kirchenbänke kleben, wenn es den Geschmack verloren hat. Da würde sich jetzt, glaube ich, niemand echauffieren.
Vielleicht denken nicht alle Theologinnen und Theologen so liberal wie Evelina Volkmann. Aber auch die Stuttgarterin betont, die Kirchen sind vor allem Orte der Stille. Deshalb gilt hier, das Handy sollte stumm geschaltet werden. Auch dann, wenn man vielleicht den passenden Klingelton ausgewählt hat.
Also vor dem Kirchenbesuch unbedingt den passenden Klingelton ein- oder das Handy ganz ausstellen. Michael Hollenbach war das mit unserem Kirchenknigge für alle, die sich jetzt in der Ferienzeit doch mal eine Kirche von innen anschauen möchten. Sommerferien, das heißt auch, viele Menschen wollen endlich raus aus dem Alltag. Deshalb schauen wir auf Menschen, die da leben, wo wir Urlaub machen. Zum Beispiel auf der liebsten Insel der Deutschen auf Mallorca. Andreas Fahlow kommt aus der Nähe von Pforzheim und arbeitet als Pfarrer der deutschsprachigen katholischen Kirchengemeinde in Palma de Mallorca. Ich habe ihn gefragt, warum es auf Mallorca eine deutschsprachige katholische Kirchengemeinde mit eigenem Pfarrer braucht.
Bei uns auf Mallorca gibt es enorm viele Deutsche, die hier wohnen und Deutsche, die hier Urlaub machen. Die hier Urlaub machen, das geht in die Millionen. Und Deutsche, da fasse ich jetzt auch alle drunter, die Deutsch sprechen. Also das kann natürlich auch jemand aus der Schweiz sein oder aus Österreich sein oder andere. Für all diejenigen versuchen wir, verschiedene Angebote zu machen. Aber wir gehen davon aus, dass so ungefähr vor der Pandemie waren es 50.000 Deutsche, die hier angemeldet als Residenten auf der Insel leben. Während der Pandemie ist das dann stark abgefallen und jetzt baut sich die Zahl der hier Lebenden wieder auf. Und für all diese Personen versuchen wir, verschiedene Angebote zu machen und als Seelsorger auch da zu sein.
Leben auf Mallorca, da träumen viele von Urlaub nonstop. Wie fühlt sich das für Sie an, da Seelsorger zu sein, wo viele Menschen ihren Urlaub verbringen?
Na, für mich ist es enorm spannend, hier auf Mallorca zu leben und mitten in der Inselhauptstadt in Palma unser Pfarrbüro zu haben. Da gibt es jeden Tag neue Herausforderungen, andere Aufgaben. Also das hängt dann ganz stark von den Personen ab, die bei uns vorbeischauen oder von den Aufgaben, die wir auch regulär wahrnehmen. Das sind natürlich Aufgaben, die auch im normalen Pfarramt anfallen, wie Seelsorge für die Hinterbliebenen zum Beispiel oder die Seelsorge für diejenigen, die heiraten wollen. All diejenigen versuchen wir dann hier aufzufangen, zu begleiten und mit ihnen den schönsten Moment oder den traurigsten Moment ihres Lebens dann hier zu feiern.
Ist auch ein Stück Heimat in der Fremde, oder? Für Menschen, die dann eben auf Mallorca leben, in eine deutsche Gemeinde zu gehen, um da eben Gottesdienste zu feiern oder eben auch Feste zu feiern, oder?
Genau, also das ist ein nicht zu unterschätzendes Element. Wir bieten ein Stück weit Heimat an. Und das merkt man dann auch ganz besonders an den Hochfesten, Ostern, Weihnachten. Da kommen dann auch vielfach Menschen in die Kirche. einerseits um andere Deutsche dort zu sehen und dann auch mal wieder Deutsch zu sprechen und andererseits aber auch die Prägung, die man aus Deutschland mitgebracht hat, ins Ausland leben zu können. Also die Frömmigkeit oder dieses Weihnachtsgefühl oder so, das wird dann hier gelebt und das bietet dann Heimat den Menschen, die in der Fremde leben. Ja.
Viele Deutsche leben dauerhaft auf der Insel, sind ausgewandert. Sie haben es eben auch schon selber gesagt. Nach der ersten Euphorie kommt für manche oft der Schock, wenn eben nicht alles eitel Sonnenschein ist. Nehmen diese Menschen ihre Dienste als Seelsorger auch in Anspruch?
Ja, das kommt sehr häufig vor. Das sollte man nicht unterschätzen, dass dann sehr viele Personen, die hier kurzfristig sind, die dann vielleicht keine Arbeitsstelle finden oder deren Arbeitsstelle gekündigt wird oder die befristet ist oder dass Menschen ohne jegliche Vorbereitung hier nach Mallorca kommen und dann irgendwann ihr Geld aufgebraucht ist und die Leute dann noch nicht mal Geld für das Rückflugticket haben. Also da gibt's ganz viele Situationen, wo wir unterstützend eingreifen können und vielfach arbeiten wir mit dem Konsul, dem Deutschen, hier auf Mallorca zusammen und versuchen eben dann Lösungswege anzubieten, die Leute psychisch auch aufzufangen ein Stück weit und den Kontakt vielleicht auch zu den Familien in Deutschland wiederherzustellen, dass sie dann auch ein bisschen wieder aufgefangen sind, wenn sie dorthin zurückkehren.
Jugendliche und junge Erwachsene erreicht die katholische Kirche eh nicht mehr, meinen viele. Wer sich vom Gegenteil überzeugen lassen will, der muss in diesen Tagen nach Portugal schauen. Mindestens 700.000 Menschen werden in der Hauptstadt Lissabon erwartet, eher mehr und die allermeisten von ihnen junge Leute. Ab Dienstag findet dort der diesjährige Weltjugendtag der katholischen Kirche statt. Am nächsten Wochenende wird auch Papst Franziskus in Lissabon erwartet. Franka Welz mit Eindrücken aus einer wunderschönen Stadt, so ganz kurz vor dem katholischen Ausnahmezustand.
Lissabon, Parque Eduardo VII, einer der beiden zentralen Austragungsorte des Weltjugendtages. Arbeiter tragen weiße Schutzhelme und leuchtend orangene Schutzwesten, errichten eine große Bühne. Von weißen Tüchern umhüllte Stahlgerüste recken sich gen Himmel. Alles soll rechtzeitig fertig werden für hunderttausende Pilger aus aller Welt. In Lissabon dürfte es in der Weltjugendtagswoche eng werden, glaubt der Rentner José Alves. Der 81-Jährige rechnet mit einem großen Durcheinander. Diese Stadt ist auch nicht sehr groß. Hier oben haben wir Platz, aber wenn wir runter ins Zentrum gehen, herrscht dort ein Chaos. Chaos? Wahrscheinlich ja, aber schlimm sei das nicht, meint die 44-jährige Ruth Oliveira. Nach einer Woche seien die ja alle wieder weg.
Sim. Não vejo qual, por uma semana não vejo assim qual é o grande problema. As pessoas depois regressam.
Die beiden freuen sich darüber, dass so viele Menschen in ihre Stadt kommen, dass der Papst kommt. Mindestens 700.000 Pilgerinnen und Pilger werden erwartet, womöglich kommt sogar 1 Million oder mehr. Damit für sie alles so reibungslos wie möglich abläuft, ist seit Monaten ein Heer von Freiwilligen im Einsatz.
Ich bin Chiara, ich komme aus München und ich bin 19 Jahre alt.
Chiara Kolmeda gehört zum Team der freiwilligen Koordinatoren und absolviert derzeit ein Volontärsjahr für den Weltjugendtag. Chiara und ihr Team kümmern sich um ganz weltliche Fragen. Tipps für Pilgerinnen und Pilger, wie immer Sonnenschutz dabei zu haben und dass jederzeit überall ausreichend Wasser verfügbar ist. Eine weite Anreise, nämlich aus Indien, hatte ein junger Mann, der sich als Prince George vorstellt. Er ist so etwas wie ein Weltjugendtagsveteran. Mit seiner Band hatte er schon 2016 in Krakau gespielt, jetzt also Lissabon. Seine Reiseerfahrung passe gut zum Motto des diesjährigen Weltjugendtages. Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg.
The entire team was Mother Mary goes with a lot of haste.
Unsere Visa. Viele aus Asien haben ihre Visa dieses Jahr nicht rechtzeitig bekommen. Meins kam vor 2 Tagen und daher passt das sehr gut zusammen. Maria machte sich eilig auf den Weg und wir sind hierher geeilt.
So I think it goes well with the theme that Mother Mary went with with a lot of haste, so we are coming with a lot of haste. And, yeah.
Aber Hauptsache angekommen. Der Stress ist vergessen, die Vorfreude groß. Vor allem auf das Nachtgebet mit dem Papst am Freitag. Prinz George sagt, er erinnere sich noch gut an Krakau.
I remember Krakow, the last day with the night vigil.
Alle Pilger zusammen, egal woher sie kommen, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Kaste, alle beten gemeinsam. Das ist der Himmel auf Erden.
Sitting together, worshiping Jesus, you know, that is what heaven looks like on earth.
Viel internationale Kritik hat die israelische Regierung in der vergangenen Woche einstecken müssen. Das Parlament hat einen wichtigen Teil der Justizreform beschlossen, die manche um die Demokratie in Israel bangen lässt. Auch gestern gingen in Tel Aviv wieder Tausende auf die Straße, um gegen die Gesetzesänderungen zu protestieren. Sie haben Sorge, dass die beschlossene Schwächung der Justiz die jeweilige Regierung zu mächtig werden lässt. Unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler kommentiert.
Seit seiner Gründung vor 75 Jahren war der Staat Israel ein großes Versprechen. Er sollte den vom Holocaust verfolgten Juden eine Heimat bieten und er sollte in einer umkämpften Region ein Vorbild sein an Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. So wurde der Staat Israel zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte. Doch die Grundfrage blieb jahrzehntelang ungeklärt. Kann es einen jüdischen Staat geben, der gleichzeitig eine Demokratie ist? Bis vor einiger Zeit konnte man diese Frage mit Ja beantworten. Israel war immer ein Staat, in dem Minderheiten ihren Platz hatten, in der es Meinungsfreiheit und Diskurs gab. Ein Land, das es auf bewundernswerte Weise geschafft hat, Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft zu integrieren. Das Versprechen, dass dieser Staat einmal war, wurde lange Zeit eingelöst. Doch jüdisch und demokratisch, das scheint im Staat Israel immer weniger zusammenzupassen. Dafür stehen die nationalreligiösen extremen Kräfte, mit denen Benjamin Netanyahu regiert. Ihre Idee von Israel gründet sich nicht in freiheitlich-demokratischen Prinzipien, sondern in einer messianischen, vorstaatlichen Vorstellung vom gelobten Land. Umgesetzt wird es politisch im Ausbau der Siedlungen in den besetzten Gebieten und durch eine Reihe von Initiativen, die die jüdische Vorherrschaft auf allen Ebenen zementieren sollen. Für Minderheiten bleibt da wenig Platz. Dafür stehen auch die ultrareligiösen Kräfte in der Regierung. Sie haben keinen großen Anteil an der Wirtschaftskraft Israels und tragen auch zu Israels bedrohter Sicherheit nichts bei, weil sie sich meist dem Militärdienst entziehen. Ihr Hauptinteresse ist es, möglichst viel staatliches Geld für ihre Klientel zu sichern, die dank des mit einer extrem hohen Geburtenrate die wachsenden politischen Einfluss garantiert. Beiden extremen Kräften war der oberste Gerichtshof ein Dorn im Auge, denn immer wieder hat er mit seinen Urteilen Minderheiten geschützt, Ultrareligiöse in die Pflicht genommen und jüdischen Terrorismus verurteilt. Beide extremen Kräfte sind nicht die Mehrheit, aber sie haben Israel in Geiselhaft genommen. Für den Staat Israel ist es eine Tragödie. Die nun beschlossene Schwächung der Justiz könnte der Anfang vom Ende sein, vom liberalen und demokratischen Rechtsstaat, den wir bisher kannten, und von dem großen Versprechen, das Israel einmal war.
Der Standpunkt unseres Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler zur Justizreform in Israel.